ARD. Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten Podcast.
Hallo und herzlich willkommen. In dieser Folge geht es um Rosensorten. Dazu bin ich in die Baum- und Rosenschule Kür nach Tiefthal gefahren und spreche jetzt mit Thomas Kür. Hallo.
Schönen guten Morgen.
Rosensorten, da gibt es ja wirklich allerlei. Ich habe mal gehört, Beetrosen, Strauchrosen, Edelrosen, dann gibt es ja noch irgendwelche rankenden Rosen. Ich würde gerne mal so ein bisschen so einen kleinen Überblick haben, dass man einfach sich mal auch Gedanken machen kann, welche Rose passt denn zu mir in den Garten. Also was gibt's alles an Rosen?
Also starten würde ich mit der ganz kleinsten, das sind die Bodendeckerrosen mit kleinen Blüten und bis zu 40 bis 50 Zentimeter hoch werdend. Dann kommt bei uns die Einteilung der Beetrosen. Die Beetrosen sind in der Höhe so zwischen 40 und 60 Zentimeter. Ab 60 Zentimeter bis ungefähr 1,20 Meter haben wir die Edelrosen. 1,20 Meter bis 1,50 Meter haben wir Strauchrosen. Und alles, was drüber ist, sind dann die Kletterrosen, die bis 3,50 Meter werden können. Noch stärker wachsen tun eigentlich nur die Remplerrosen, die bis zu 10 Meter dann hoch werden können, je nach Sorte.
Okay, also mache ich mir einfach im Garten erstmal einen Kopf, welche Rose ich im Beet haben kann, wie hoch die werden darf. Also ob es ein Bodendecker ist. Und steht das dann auch auf diesen Etiketten drauf, wenn ich Rosen kaufe, was das ist? Oder dass ich weiß, ist es jetzt eine Beetrose oder ist es eine Bodendecker oder eine Strauchrose?
Auf den Etiketten sollte es mit drauf stehen. Es kommt ein bisschen drauf an, wo ich die Rosen kaufe. Wenn es nicht draufsteht, sollte man die Finger von lassen. Das heißt, ich spreche jetzt hier ganz gezielt auch die Ware an, die einfach zu billig verkauft wird, wo dann kaum eine Sorte draufsteht, noch eine Wuchshöhe. Aber in einem gut sortierten Gartenfachmarkt oder in einer Baumschule wie bei uns, werden Sie das immer mit Sorten, Höhen und Artnamen auch hier lesen können.
Und jetzt unterscheiden sich diese Rosensorten, wenn Sie jetzt sagen Bodendecker, Edelrose, jetzt tatsächlich nur von der Wuchshöhe?
Nein, die Edelrosen und Beetrosen zum Beispiel, die kann man ganz gut auseinanderhalten. Das heißt, die Beetrosen, die haben ganz viele Blüten an einem Trieb, wobei die normale, klassische Edelrose genau eine große Blüte pro Trieb besitzt. Die Beetrosen sind auch nicht ganz so stark duftend, muss man fairerweise sagen. Die Edelrosen sind je nach Züchtungslinie sehr stark duftend.
Ah, okay. Und wie ist es mit diesen Bodendeckerrosen? Sind die auch sehr stark duftend, wenn die auch so viele kleine Blütchen haben?
Also die Bodendeckerrosen sind auch eher weniger duftend, aber dafür eher was für die Bienen, ja, mit den offenen Blüten, mit Pollen und die Gesundheit bei den Beet- und auch Bodendeckerrosen steht hier auch mehr im Vordergrund. Die ist sehr gut.
Das heißt, bei so Edelrosen, da gibt's, habe ich auch im Garten, die haben so schwarze Flecken auf den Blättern. Sind das, ist auch so eine Pilzkrankheit? Sind dann quasi Edelrosen und solche Strauchrosen möglicherweise, also weil Sie es gerade sagen, anfälliger für solche Pilzkrankheiten?
Das kann man auch nicht ganz allgemein sagen. Die Edelrosen können das genauso bekommen wie zum Beispiel eine Beetrose, die vielleicht etwas anfälliger ist. Aber es gibt immer auch da wieder Sorten, die sehr gesund sind und Sorten, ältere Sorten auch, vorwiegend ältere Sorten, die halt ein bisschen mehr Pflege bedürfen, wo der Gärtner seinen grünen Daumen auspacken kann und kann die Rose und die Pflanze auch pflegen.
Okay, dann lassen Sie uns einmal direkt zu den Sorten schauen. Welche Sorten würden Sie jetzt zum Beispiel Anfängern empfehlen, die jetzt ein Beet haben und jetzt einfach sich mal ein paar Rosen mit in den Garten holen wollen? Was wäre da sowas für Anfänger geeignet?
Erstmal sollte man sich, wie wir das schon besprochen haben, sollte man sich ein paar Gedanken machen, wie hoch darf meine Rose werden. Wenn ich jetzt sage, okay, 40 bis 70 Zentimeter, ich möchte ein paar Rosen zusammen als Flächenbepflanzung pflanzen, würde ich immer eine Beetrose vorschlagen. Hier ist halt der Vorteil, sie hat viele Blüten an einem Trieb. Sie blüht dadurch auch über einen viel längeren Zeitraum als zum Beispiel eine Edelrose. Und die Blüten, dadurch, dass die über einen langen Zeitraum blühen, reinigen sich dann auch selber. Das heißt, die Blüte fällt dann ab, wenn sie verblüht ist, und fällt dann ins Beet und dann kommt sofort eine andere nach. Ist vom Schnittaufwand viel einfacher als zum Beispiel eine Edelrose.
Ach super, da muss ich gar nicht schnibbeln, sondern ich lasse die einfach abblühen und dann kommt die nächste.
Genau. Es ist so, wenn die dann irgendwann verblüht sind, das passiert natürlich auch bei den Beetrosen, dann sollte man die nochmal zurückschneiden und dann der nächste Flor, der dann kommt, sollte dann rein theoretisch bis zum Winter durchblühen, fast durchblühen, je nach Sorte.
Okay, und wenn Sie jetzt sagen Edelrosen, ist es dann einfach eine veredelte Rose wie bei Bäumen? Also, dass man da irgendwie so eine Sorte auf irgendeine Unterlage drauf macht, ist das so? Oder hat das einen anderen Hintergrund, warum die Edelrose heißt?
Also, die Edelrose ist halt vom Namen her die edelste von allen. Sie ist natürlich eine Veredelung, sonst wäre es auch eine Wildrose. Auch bei diesen Edelrosen gibt es natürlich ein riesen Sortenspektrum und eine riesen Breite an verschiedenen, mehr oder weniger duftenden Pflanzen, wobei auch bei Edelrosen, kurz zur Erklärung, gibt es auch Züchtungslinien, die auch nicht nur eine Blüte haben. Also man kann es nicht ganz, ganz allgemein sagen, dass alle Edelrosen unmittelbar eine Blüte am Stiel haben. Das ist das grobe Entscheidungsmerkmal, ja. Aber es gibt auch Züchtungslinien, wo, wie gesagt, dann auch mehrere Blüten auch dran sein können.
Okay, haben wir das geklärt. Ist eigentlich eine Pfingstrose auch eine Rose?
Also eine Pfingstrose ist in dem Fall keine Rose. Hat mit Rosen auch gar nichts zu tun. Eine sehr schöne Pflanze, eine sehr schöne Strauchpflanze. Sehr große, duftende Blüten, ist aber keine Rose.
Okay, aber ich finde, die Pfingstrose ist es durchaus wert, dass man dazu auch mal eine extra Folge macht. Mache ich vielleicht auch noch. Okay, wir haben ja jetzt über die Beetrosen, Strauchrosen, Edelrosen gesprochen. Also die unterschiedlichen Rosenarten, kann man ja, glaube ich, sagen. Also wenn ich Lust habe, eine Rose für einen Strauß mir immer mal abzuschneiden, dann ist es schon eine Edelrose, die ich im Garten brauche.
Ja, da brauchen Sie auf jeden Fall eine Edelrose mit einer Blüte pro Trieb. Oder gegebenenfalls gibt es auch die Möglichkeit, die Edelrosen zu nehmen, die mehrere Blüten pro Trieb haben. Die füllen natürlich so einen Strauch oder so einen Blumenstrauß viel schneller aus, als wenn man dann nur immer eine Blüte hat.
Okay, und diese Beetrosen, die ganz normalen, kann ich die eigentlich auch abschneiden für die Vase oder lieber drin lassen wegen der Bienen?
Ich könnte mir vorstellen, man könnte es in die Vase reinstellen, aber es ist nicht vergleichbar mit einer Edelrose.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich schneide in meinem Garten so ungern Blumen ab, weil ich immer denke, oh Mann, ich will den Bienen ja nichts zum Futtern wegnehmen. Und für Bienen sind aber Rosen grundsätzlich schon sehr, sehr attraktiv.
Sind auf jeden Fall attraktiv. Die Bienen mögen auch die Rosen und den Nektar und den Pollen. Aber hier sollte man darauf achten, dass man, wenn man was für die Bienen tun möchte, gibt es Züchtungslinien wie Bienenweide, Rosen. Das heißt, das sind Beetrosen, die ganz viele kleine, offene, einfache Blüten haben, wo sofort der Pollen zu sehen ist für die Biene, wo sie dann auch sofort anfliegen kann.
Okay, so, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Sorten rein und schauen mal, was so für welchen Standort vielleicht auch geeignet ist. Also klar, so eine Remblerrose ist ja so eine Kletterrosenart. Oder unterscheidet sich das auch nochmal? Ich habe das jetzt so verbunden miteinander.
Also die Remblerrose ist die höchste oder die am größten wachsende Rose, die es gibt. In verschiedenen Sorten, ab 3,50 Meter aufwärts bis 10 Meter. Diese benötigt aber zum Wachsen ein Gerüst, wo man die auch dran fixieren sollte, dass die ganz nach oben wachsen kann. Ein Gerüst bedeutet in dem Fall, es kann ein selbstgebautes Gerüst sein oder dann auch prädestiniert dafür sind alte Bäume, die eingegangen sind, die kann man dann noch mal für ein paar Jahre bewachsen lassen.
Ach, großartig, dann kann ich ja einfach mal Blüten hochwachsen lassen sozusagen. Eignet sich dann quasi eine Remblerrose auch gut für eine Hauswand?
Könnte ich mir vorstellen, es kommt drauf an, wie hoch die Wand ist.
Okay, welche würde sich dann, sagen wir mal, für eine Laubenwand oder für eine Hauswand, was würden Sie da für eine Rose hinsetzen?
Da würde ich auf jeden Fall eine normale Kletterrose nehmen. Die hat den Vorteil, sie hat etwas größere Blüten als zum Beispiel auch eine Remblerrose. Es ist hier auch ein leichter Duft. Aufpassen sollte man nur, dass es vielleicht auch nicht unbedingt die Wetterseite ist. Ein bisschen geschützter Standort. Es kann eine sonnige Seite sein. Die Rosen sind ausgesprochen hitzeverträglich. Aber auch hier gilt wieder, ich brauche ein Gerüst, wo ich die Rose dran fixiere. Kann, dass die nicht von der Wand wieder umfällt.
Okay, und wenn ich jetzt so ein Eingangstor, also so ein Rundbogen, das ist ja auch immer total schön, was kann ich dahin pflanzen? Macht man da eine und zwei oder reicht da eine auf einer Seite?
Es kommt darauf an, wie breit dieser Rosenbogen ist. In der Regel reicht links und rechts die eine Kletterrose, eine normale Kletterrose, keine Remblerrose.
Keine Remblerrose, die Remblerrose nur an Bäumen?
Ja, an Bäumen, weil sie einfach viel größer wird.
Das darf man da natürlich auch nicht unterschätzen, sollte man sich Gedanken machen. Okay, und wenn ich jetzt sage, so ins Beet, ganz normal, so zwischen meine Blumen, kommt auch drauf an, wie hoch das sein darf, Beetrose oder Bodendecker, oder?
Oder Edelrose. Also da ist auch ein bisschen gärtnerischer Freiraum gelassen. Ich würde immer sagen, gegen Mitte oder Ende des Beetes würde ich ein bisschen eine höhere Pflanze pflanzen, auch dementsprechend eine Strauch- oder eine Edelrose. Und ganz an dem Anfang von dem Beet würde ich dann eher eine Beetrose oder eine Bodendeckerrose nehmen, dass man immer das Gefühl hat, man guckt in das Beet rein und nach hinten halt etwas höher werdend.
Ah, schön. Danke für den Tipp. Und brauchen Rosen so im Allgemeinen, sagen die, vertragen Hitze und auch Trockenheit, brauchen die besonderen Boden? Es gibt ja auch so Rosenerde und sowas. Braucht man sowas, wenn man so eine Rose pflanzt?
Hilfreich ist es für den Start, für das Anwachsen der Rose auf jeden Fall. Ich würde immer eine Rosenerde mit einarbeiten. Ein lockerer, leicht feuchter Boden ist für die Rose eigentlich so das, was die benötigt.
Und wenn ich jetzt so einen lehmigen oder tonigen Sandboden habe. Ich muss gerade überlegen, was ich für einen Boden im Garten. Ich habe meinen Boden bestimmen lassen im Garten und habe einen sandigen Tonboden mit einem Lehmanteil auch. Also es hält gut die Feuchtigkeit. Ja. Kommt eine Rose damit klar?
In der Regel kommt die Rose damit zurecht. Also nur beim Pflanzen würde ich der Rose etwas weiterhelfen, aber wenn die Wurzeln in dem Boden richtig verankert sind, macht die Rose ganz, ganz viele auch schlechte Böden mit.
Hauptsache Sonne.
Hauptsache Sonne und etwas geschützt, dass es im Winter nicht erfrieren kann.
Okay, und schützen tue ich die ja dann wahrscheinlich mit 30 vom Tannenbaum abgeschnitten und so, ne?
Das geht auf jeden Fall. Schön in pyramidal um die Rose anordnen, dass er vor allem die Veredelungsstelle geschützt ist. Ich empfehle die einfache Variante meistens. Ich sage immer, machen Sie ein Häufchen Erde einfach in den Mittelpunkt der Rose um die Veredelungsstelle rum. Holen Sie die Erde aus dem Beet von links rechts und häufeln Sie einfach die Rose an. Ist als Frostschutz eigentlich auch ausreichend.
Wie erkenne ich denn die Veredelungsstelle?
Die Veredelungsstelle ist die Stelle, wo am Wurzelhals die ganzen Triebe der Rose rausgewachsen sind.
Und ist das bei allen Rosen so oder nur bei Edelrosen?
Es ist bei allen veredelten Rosen der Fall, dass die eine Veredelungsstelle haben. Außer zum Beispiel bei Wildrosen, die einfach durch die eigene Wurzel gezogen sind.
Also hat es fast jede Rose, die ich kaufe, hat eine Veredelungsstelle?
Zu 90%. Hier muss man auch noch mal ein bisschen differenzieren. Es gibt verschiedene Vermehrungsmethoden in der Baumschule. Das heißt, ich kann entweder veredeln oder immer mehr verbreitet wird die Vermehrung durch Steckholz. Das heißt, da gibt es natürlich keine Veredelungsstelle mehr.
Ich meine, wenn ich jetzt hier so gucke bei Ihren Rosen im Topf, der ist auch übelst lang, dieser Topf. Das heißt, ich muss auch tief eingraben, ne, wenn ich dann das Loch mache, weil die recht tief nach unten wurzelt?
Also eine Rose hat relativ lange Wurzeln und die Töpfe sind halt so gemacht oder gedacht, dass die Veredelungsstelle ein bisschen unter der Erde liegt. So empfehlen wir unseren Kunden auch, die Rose dann auch später zu pflanzen, da es einfach schon ein kleiner Frostschutz ist.
Alles klar, das heißt, wenn ich dann im Winter mich um die Pflege dieser Rose kümmere, um den Winterschutz, dann mache ich einfach ein bisschen mehr Erde drauf und dann bin ich eigentlich auf der sicheren Seite.
Genau, etwas anhäufeln, dass die Veredelungsstelle einfach nochmal durch diesen Erdpanzer, durch den Frost geschützt ist.
Okay, ich würde sagen, zur Pflege der Rosen machen wir nochmal eine extra Folge, oder?
Ja, machen wir.
Gut, dann bleiben wir doch jetzt nochmal bei den Rosensorten, denn ich finde es total schön. Also Beetrosen und Edelrosen und Strauchrosen haben wir jetzt alles schon genannt, aber wir wollen natürlich auch wissen, mich interessiert natürlich auch, welche Sorten können Sie empfehlen? Also was sind so Ihre Lieblingsrosen? Sie sagen, die sind total pflegeleicht für den Rosenbogen und auch total schön interessant für Bienen. Dass wir da einfach noch mal ein bisschen in die tatsächlichen Sortennamen reingehen oder auf was man einfach achtet, wenn man sich eine Rose kauft.
Also hier ist eigentlich ein ganz großes Entscheidungsmerkmal dieses ADR-Prädikat. ADR steht für Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung. Und da wird halt die Pflanze nach der Pflanzen- und Blattgesundheit in mehreren Jahren geprüft. Und alle Pflanzen, die dieses Prädikat bekommen, sind besonders blattgesund und haben in der Regel auch ein schönes Aussehen, ein schönes Erscheinungsbild.
ADR-Rosen.
ADR.
Alles klar. Gut, da gucke ich einfach drauf, wenn ich mir so eine Rose kaufe, dass das draufsteht.
Genau. Das haben leider nicht alle Rosenzüchter, dieses ADR-Prädikat. Es gibt ganz viele auch tolle Rosensorten, die auch gesund sind, die einfach nicht diese Prüfung durchlaufen haben. Auch hier ist es immer ein Kosten-Nutzen-Faktor oder auch eine geldtechnische Entscheidung, ob eine Rose dieses ADR-Prädikat bekommt.
Okay, welche Rosensorten würden Sie empfehlen? Als Anfänger, ich habe jetzt Lust, mir mehr Rosen in den Garten zu tun oder ich kenne mich schon mit Rosen aus, habe schon ein bisschen was, aber was würden Sie sagen, diese Rosen dürfen auf keinen Fall im Garten fehlen?
Also in Richtung Beetrosen würde ich sagen, als Anfänger, der ganz wenig Pflegeaufwand betreiben möchte, da würde ich die Rigorosen empfehlen. Die stehen für ganz tolle Blattgesundheit, haben natürlich nur einen leichten Duft, da sie in die Richtung der Beetrosen gehen. umgehen. Bei den Edelrosen zum Beispiel würde ich die Duftrosen der Provence empfehlen. Hier sind auch nur wenige mit einem ADR-Prädikat ausgezeichnet, leider. Aber das sind Rosensorten, die einen ganz tollen Duft haben. In Sachen Kletterrosen würde ich die Züchtungslinie der Klettermaxe empfehlen, da hier auch Blattgesundheit ganz toll im Vordergrund stand und hier auch ohne einen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln eine ganz tolle Pflanze zu erzielen ist.
Und Edelrosen, sollte ich auch auf dieses Prädikat achten und dann bin ich auch auf der sicheren Seite oder haben Sie auch eine Lieblingssorte?
Es gibt so Sorten, die schon schön sind, aber wir haben so viele Sorten, dass es für mich ganz schwierig ist, mich für eine zu entscheiden.
Okay, also wir können ja mal ein bisschen gucken. Also ja. Sie haben hier sowas wie heißt die? Purple Mightyland? Sieht auch sehr interessant. Kleinstrauchrose. Offene genau. Blüte wäre jetzt gut für Bienen.
Genau, das wäre jetzt so eine Variante, die auch die Bienen bevorzugen würden. Oder zum Beispiel diese Beetrose Dolomiti, die hat zum Beispiel hier ein ADR-Prädikat, kann man gut erkennen, ist eine offene Rose, demzufolge auch sehr, sehr gut geeignet für die Bienen.
Ja, die ist auch richtig schön, die ist rosa und in der Mitte ist sie so weiß, die gefällt mir auch richtig gut. Und hier unten, was ist das? Das ist eine Märchenrose, der Gebrüder Grimm, eine Beetrose, ja. Die hat ja auch eine ganz tolle Farbe, die geht ja so ins Aprikot, ne? So ein rosa Aprikot, ja, genau. Wunderschön.
Diese ist auch eine ganz tolle Sorte, sie ist auch sehr gesund, aber wie Sie sehen, diese hat kein ADR-Prädikat, ist trotzdem eine ganz tolle Rose.
Okay, wichtig ist einfach, dass man sich orientiert, wenn man mal auf diese Schilder guckt. Das ist ja überall, wo man die Rosen kauft. Hat man entweder eine Empfehlung für Bienen hier bei Stadt Rom, Kleinstrauchrose, die ist auch sehr schön. Und zumindest, was ich auf dem Bild sehen kann, an der Pflanze ist noch nicht viel los.
Nein, die sind jetzt alle frisch zurückgeschnitten und wollen jetzt erstmal anfangen zu wachsen.
Genau, und dann haben wir hier einfach die gute Orientierung, wenn dieses Prädikat nicht mit drauf ist, dass man einfach weiß, okay, die wird 50 bis 60 Zentimeter hoch, kommt relativ gut durch den Winter und ist auch sehr resistent, was so Blattkrankheiten und so angeht.
Genau, das ist alles auf dem Sortenetikett alles abzulesen.
Ja, England ist ja bekannt für viele, viele Rosen und ich sehe, Sie haben hier auch eine englische Rose. Was ist das Besondere an den englischen Rosen?
Die englischen Rosen, die zählen in die Sorte der Strauchrosen mit rein, sind, ich sag mal, von 1,25 Meter bis 1,75 Meter, kann man die gut einordnen, haben viele Blüten an einem Trieb, gefüllte Blüten und sehr stark duftende Blüten. Demzufolge empfehle ich auch sehr gern die englischen Rosen, weil sie einfach durch ihren Duft und die Blütengröße und Fülle zur Blütezeit den meisten Rosen, anderen Rosensorten den Rang ablaufen.
Und wie ist es mit Bienen, wenn das gefüllt ist? Kommt die dann irgendwann dran, wenn die so richtig aufgeblüht ist?
Ja, wenn die Rosen aufgeblüht sind, die Blüten ganz geöffnet sind, kommen auch die Bienen an den Pollen.
Super, dann haben wir ja alle was davon. Wir den Duft und die Biene dann später den Pollen.
So ist es.
Sehr schön. Das ist doch gut. Wenn ich jetzt so Rosen ins Beet setze, was sind denn so Begleitpflanzen, die ich noch dazu machen kann? Lavendel?
Lavendel eignet sich hervorragend. Gibt es in verschiedenen Farben, in Weiß, Blau, Rosa, Silber. Da kann man prima kombinieren. Aber auch ganz normale andere Stauden sind immer eine ganz tolle Begleitpflanze für die Rosen.
Und gibt es auch Rosen, die im Schatten wachsen? Wir wissen ja, sie sind Sonnenkinder, ich weiß. Aber gibt es auch welche, wenn ich jetzt nicht so viel Sonne habe in meinem Garten, gibt es da auch eine Sorte, wo Sie sagen, oh ja, die schafft das oder eher nicht? Lieber doch nur alle in die Sonne.
Also ich würde die Rose immer maximal halbschattig pflanzen, besser ganz sonnig. Die Rose wird nicht ganz eingehen, aber sie wird mit vielen Krankheiten zu kämpfen haben. Umso schattiger der Platz ist, umso weniger schnell trocknen die Blätter ab. Demzufolge haben wir immer so einen leichten feuchten Belag auf den Blättern und die Pilzkrankheiten können sich hier ganz, ganz schnell ansiedeln.
Wie ist es mit Gießen? Wie muss ich die, also klar, wenn ich sie gepflanzt habe, muss ich sie gießen. Weil ich habe mal gehört, wenn man die Rose so viel gießt, wenn man sie gepflanzt hat, dann verwöhnt man die, muss die immer gießen. Stimmt es?
Das habe ich so noch nicht gehört, aber bei einer Neupflanzung sollte man sich natürlich schon optimal um die Rose kümmern, auch regelmäßig Wasser geben. Aber ich vertrete die Meinung, wenn die Rose angewachsen ist, braucht man die eigentlich in der Regel nicht zu gießen.
Pflegeleichte Pflanze im Garten.
Es ist für diese ganze Witterungsverschiebung oder Witterungslage, die wir in den letzten Jahren hatten, mit den ganzen langen, heißen, trockenen Sommern, ist die Rose eigentlich eine sehr, sehr widerstandsfähige Pflanze, die das sehr, sehr gut auch mitmacht.
Wie unterscheiden sich denn die verschiedenen Rosensorten in der Blütezeit? Also wann geht denn das los mit dem Blühen und wann hört es auf? Ich meine, da gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche Sorten, die jetzt, was weiß ich, bis in den Oktober hinein blühen, oder?
Es gibt unterschiedliche Blühzeitpunkte, aber die meisten meisten Rosen, die fangen an Anfang Juni, Mitte Juni mit der Blüte. Unsere Containerrosen, im Topf gewachsenen Rosen, die blühen immer schon etwas zeitiger. Liegt daran, dass die unter optimalen Bedingungen hier angezogen werden.
Und dann hätte ich gerne noch gewusst, wann kann ich denn so eine Rose pflanzen? Jetzt haben wir ja April. Man kriegt ja jetzt auch noch so wurzelnackte Rosen. Das würde ich auch gerne mal klären. Einfach Begriffsklärung. Wurzelnackt heißt einfach was genau?
Also die wurzelnackte Rose ist eine Rose ohne Erde. Die wird in einer Baumschule im Herbst rausgemacht und wird über den Winter gegebenenfalls in einem Kühlhaus eingelagert und ist ab Herbst dann verkaufsfertig. Also merken, ohne Erde. Die Containerpflanzen hingegen, im Topf gewachsenen Rosen, die sind auch ein halbes Jahr oder ein Jahr kultiviert und haben dadurch einen schön durchwurzelten Wurzelballen und bringen dann schon ihre Erde und im Optimalfall auch den ersten Schuss an Dünger, bringen die einfach mit zum Pflanzen dann schon.
Und diese Containerrosen kann ich das ganze Jahr über pflanzen, oder?
Ja, das ist der große Unterschied. Die Wurzelware ist halt ab Mitte Oktober bis Mai kann man die pflanzen ohne Erde. Die Containerware ist durch den Topf natürlich das ganze Jahr über verfügbar.
Und wo ist jetzt der Vorteil, wenn ich wurzelnackt pflanze?
Die wurzelnackten Rosen sind dadurch, dass keine Erde dran ist, im Preis etwas günstiger, sind aber nur, wie gesagt, zu einem kleinen Zeitraum verfügbar. Die Containerware bringt natürlich viel mehr Pflanze mit. Man muss es ganz ehrlich sagen, man kann sie zur Blütezeit aussuchen, blühend einpflanzen im Garten und dann das ganze Jahr über. Bietet sehr, sehr viele Vorteile.
Sehr schön. Da haben wir jetzt aber einen schönen Überblick gekriegt. Vielen Dank.
Ja, bitteschön.